Fokussiert leben. Darum geht's heute Morgen. Manche, die gestern schon da waren, werden wahrscheinlich ein paar Sachen erkennen, weil ich manche Sachen gestern schon gesagt habe, aber ich habe schon angedroht, dass ich es heute nochmal vertiefen werde. Fokussiert leben. Und ich möchte euch die Bibelstelle für die heutige Predigt gerne vorlesen. Es steht in 1. Petrus 1, ab Vers 13. Ihr könnt auch hier vorne mitlesen oder selbst eure Bibeln aufschlagen, digital oder analog. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf diese Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns schenkst, jeden Tag neu. Wir können einfach dein Wort aufschlagen und darin lesen. Und so bitte ich dich, schließ du uns dein Wort auf. Rede zu uns, durchdringe unsere Herzen und mach du uns bewusst und klar, was du heute zu uns reden möchtest. Amen. Petrus schreibt diesen Brief an Menschen, die Gott erwählt hat. An Menschen, die dadurch, weil sie erwählt worden sind, Fremdlinge in dieser Welt geworden sind. Und vorweg gesagt, schreibt er letztendlich diesen Brief auch an uns. Wir dürfen diesen Brief persönlich nehmen. Die Menschen hier wohnen als Fremdlinge überall in der Provinz verstreut, in Pontius, in Galatien, in Asien, in Kappadokien und so weiter. Sie leben, wissen, was verstreut sein bedeutet, hier auf dieser Erde, und sie wissen noch mehr, was es bedeutet, als Fremde hier auf dieser Erde zu leben, weil sie diesen Gott kennengelernt und angenommen haben. Und Petrus erinnert sie noch einmal daran, wie sie aus ihrem letztlichen, sinnlosen Leben damals zu einem Leben gekommen sind, das voller Freude ist und ein echtes Ziel verfolgt in diesem Leben. Und das hat sie etwas gekostet. Es hat sie kein Geld gekostet oder Gold oder Reichtum, dass man irgendwie sich selbst verdienen kann, sondern durch die Bibel wissen wir erst, dass der Mensch sich immer wieder schuldig macht und das nicht mit Geld aufgewogen werden kann. Ob wir schuldig aneinander werden, weil wir uns verletzen gegenseitig, oder ob wir schuldig werden gegenüber Gott, weil wir nicht das tun, was eigentlich in Gottes Sinne ist. Und wie soll dann etwas wie Geld in unserem Leben uns von einer Schuld frei kaufen, das zu dieser Schöpfung gehört, wo wir wissen, dass es eigentlich eine von Gott getrennte Schöpfung ist, eine gefallene Schöpfung ist. Denn die ganze Schöpfung, in der wir leben, ist unperfekt. Wir müssen nur in die Welt hineinschauen, Wir müssen nur die Nachrichten anschalten, manchmal auch nur in unsere eigenen vier Wände hineinschauen oder in unsere Nachbarschaftsverhältnisse. Es ist unperfekt. Es muss eine andere Währung her. Eine Währung, die bei dem gültig ist, der das alles hier erschaffen hat. Wir als Menschen, wir können uns nur innerhalb dieser Schöpfung bewegen. Was außerhalb ist, kann nur von dort verändert werden. Aber wir können es nicht, weil wir nicht dort sind. In Vers 18 bis 21 hier in diesem Text beschreibt Petrus diese Währung, die so viel teurer ist als alles Gold der Welt. Denn diese Währung darf nicht vergänglich sein. Und hier auf dieser Erde ist alles vergänglich. Alles zerfällt und wird wieder zu Staub. Es muss eine Ewigkeitsqualität in dieser Währung drin sein, um uns vergängliche Menschen wirklich freikaufen zu können. Gott allein weiß den Preis, der gezahlt werden muss. Und schon im Paradies legt er das fest. Wer von diesem Baum isst, hat Gott damals zu Adam und Eva gesagt, muss sterben. Und sie aßen von diesem Baum und seitdem stirbt der Mensch. Niemand kann sagen, ich lebe ewig. Egal wie viele Wahrzeichen man sich aufbaut im eigenen Namen, wo nach einem benannt wird, okay, das bleibt vielleicht schon ein paar Jahrhunderte stehen, aber man selbst, man wird sterben, früher oder später. Denn Gott hat in seinem Wort gesagt, es gibt nur eine Strafe für Sünde. Egal, ob es eine kleine Sünde ist, eine große Sünde, es gibt nur eine Strafe für Zielverfehlung in diesem Leben. Und das ist der Tod. Das wissen wir vom Paradies aus und das erleben wir Tag für Tag, wenn wir liebe Menschen im Leben verlieren. Es ist Realität. Wir leben in dieser Realität. Sünde kostet uns das Leben. Am Leben vorbeizuleben, was Gott uns eigentlich gewünscht hat, kostet uns das Leben. Aber gleichzeitig, und das ist ja, deswegen nennt man das auch Evangelium, zahlt Gott selbst dafür, dass das nicht in Zukunft so sein muss. In Vers 20 schreibt Petrus, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Der Preis ist der Tod, die Währung ist Christus. Die Währung, die uns von diesen Konsequenzen freikaufen kann. Und genau deshalb, auch wenn wir es immer wieder betonen, immer wieder sonntags hören und denken, das habe ich schon so oft gehört, müssen wir immer wieder sagen, der Dreh- und Angelpunkt ist Jesus Christus, an dem sich alles entscheidet. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Daran scheiden sich die Geister. Und Petrus nimmt da kein Blatt vor den Mund und erinnert hier an diese teure Währung, die teuerste Währung der Weltgeschichte. Er schreibt in 18b, es ist nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, was wir uns selbst verdienen können, durch gute Arbeit oder wie auch immer, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Die Jesus-Währung ist der teuerste Preis, der jemals in der Weltgeschichte bezahlt wurde für ein Menschenleben. Da ist der teuerste Fußballtransfer der Geschichte von Neymar mit 222 Millionen Dollar, Euros ist umgerechnet, 222 Millionen Euro für einen Fußballer, Transfer nach Paris, ist dagegen ein Witz. Übrigens, das ist ja auch ein Eigentumswechsel, ja, dieser Transfer von diesem Fußballer von einer Mannschaft zu Paris. Aber der Wert dieses Eigentums nimmt mit den Jahren ab. In 10 Jahren ist er nicht mehr 222 Millionen Euro wert. Da ist er wahrscheinlich nichts mehr wert. Auf jeden Fall auf Fußballersicht. Bei uns geht es um einen anderen Eigentumswechsel. Wir hören hier auf unsere eigenen irdischen und vergänglichen Ziele hinzuleben, auf Leistung, auf unsere eigene Kraft zu setzen und übergeben uns dem Zielgeber. Wir übergeben uns Gott. Wir halten uns ihm hin, weil es uns Jesus ermöglicht hat, weil er die Währung ist, die uns das ermöglicht hat. Paulus erinnert uns in 1. Korinther 6, Vers 20 daran. Er schreibt, Gott hat euch als sein Eigentum erworben und nicht mit 222 Millionen Euros, sondern mit dem Blut Jesu. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Deswegen erinnern wir immer wieder in unseren Gottesdiensten daran, dass wir es nicht vergessen, dass wir den Preis nicht vergessen, den Gott für uns bezahlt hat. Die Währung ist etwas Unvergängliches, auch wenn wir es öfters mal als vergängliche Menschen vergessen. Gott selbst, der in Jesus Christus Mensch wurde, ein Mensch wie wir, aber ohne Schuld, das, was die Israeliten zuvor in so vielen Schlachtopfern immer wieder proklamiert haben, nämlich dass nur etwas Reines für das Unreine in uns Menschen uns wieder rein machen kann. Aber selbst die Tiere waren letztendlich auch nur Geschöpfe. Sie waren nicht außerhalb dieser Schöpfung. Sie waren genauso unvollkommen. Und letztendlich nur ein Hinweis auf das, was dann durch Jesus ermöglicht wurde. Jetzt kommt der Schöpfer selbst. Er vergießt sein eigenes, teures, sündloses Blut auf die sündenbeladene Erde. Ein Lamm, das nicht von dieser Welt und auch nicht aus diesem Universum kam, sondern von außerhalb der Schöpfung, des Sohn Gottes. Der Schöpfer von allem lässt sich vom Geschöpf schlachten. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das, was die Israeliten im Alten Testament tagtäglich gemacht haben, war dieses Schlachten von den vielen Opfern, Tieropfern, die fehlerlos sein sollten als Zeichen für das, was eigentlich nur vor Gott bestehen kann, wird in Jesus Christus sichtbar und ein Mensch wird letztendlich dafür geschlachtet. Es war nur dieser Hinweis auf das, was Gott mal machen wird. Eigentlich unglaublich, unvorstellbar. Ein Gott, der mit dem Finger schnippen könnte und sagen könnte, Schluss mit dieser Erde, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Menschen, sagt nein. Ich werde Mensch, weil ich diesen Mensch so sehr liebe. Unglaublich. Und was für eine Kraft das ist, was Jesus ermöglicht hat, ist unfassbar. In Hebräer 9, Vers 14 schreibt der Schreiber dort, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung als alle Schlachtopfer, die jemals gemacht wurden, kann man alles vergessen. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztendlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Jetzt ist es möglich. Selbst die Israeliten hatten schon Prophetien darüber, dass es genau so kommen wird. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, ihr werdet merken, ich werde viele Bibelstellen sagen, ich glaube, die Bibel redet viel mehr sinnvolle Sachen wie ich, wenn ich reden würde. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, in Jesaja 53, Vers 7, dort wird das angekündigt, was dann erfüllt wurde. Dort heißt es, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führte. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Und hunderte Jahre später, als Jesus zu Johannes dem Täufer kommt, wusste Johannes genau, das ist derjenige, der in Jesaja 53, Vers 7 beschrieben wird. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt und wegnimmt. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema, wie wichtig die Bibel für uns Christen heute noch ist. Und ich komme immer wieder an den gleichen Punkt. Wenn wir die Bibel abschaffen und jeder nach seiner Überzeugung als Christ leben möchte, dann schaffen wir nach und nach unseren Glauben ab. Und deshalb halte ich das Wort Gottes hoch und sage, das ist das Schwert, das in diese Welt gebracht wurde, um Wahrheit von Lüge zu trennen. Und wir müssen uns die Frage immer wieder stellen, glauben wir Gott, wenn wir in sein Wort hineinschauen? Oder glauben wir nur uns und unseren subjektiven Entscheidungen, die wir treffen? Und ich glaube, dann beschneiden wir uns und schneiden uns letztendlich von Gott ab. Von seiner guten und ja, seiner einmaligen Art und Weise, wie er unser Leben eigentlich bestimmen möchte. Ich lese euch das lebendige Wort vor, weil es lebendig ist und heute noch wirkt und auch in Zukunft noch wirken wird. Es geht uns durchs Herz und ruft zur Entscheidung auf: Glaubst du das? Oder glaubst du es nicht? Oder lehnst du es ab? Oder hast du es vielleicht sogar? Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur er. Und es geht weiter in unserem Text. Ich springe immer wieder hoch und runter, weil ich einfach merke, irgendwie ist es ein bisschen auf den Kopf gestellt, wie ich das schreiben würde. Vielleicht auch wieder so ein bisschen das Denken der Bibel. In Vers 21 schreibt Petrus: Die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Und hier sehen wir ganz deutlich, nicht nur der Tod, sondern auch die Auferstehung Jesu ist wichtig und zentral und notwendig. Viele Bewegungen streichen diese Auferstehung einfach raus. Das muss man allegorisch sehen, das muss man da, ja, da ist in unseren Herzen auferstanden und dann lebt er irgendwie in unseren Herzen weiter, aber in Wirklichkeit ist er nicht auferstanden. Aber ihr Lieben, genau daran scheidet sich diese Welt und reibt sich diese Welt auf. Denn darauf kommt es an, hat Jesus wirklich den Tod besiegt oder nicht? Weil Gott ihn wirklich von den Toten auferweckt hat, haben wir Recht auf ewiges Leben. Sonst ist unsere Hoffnung wieder nur, dass die Schöpfung und unser auf unser Leben beschränkt, das wir hier haben, diese 80, 90 Jahre. Aber das, was wir haben, geht über diese kleine Welt hinaus, wo wir hier betrachten können. Er hat etwas möglich gemacht, was noch niemand in der Weise geschafft hat. Durch ihn glauben die Menschen jetzt an Gott, obwohl er scheinbar so schwach war und am Kreuz für uns zur Schuld gestorben ist. Er hat sein Blut vergossen. Nicht mit Allmacht hat er die Mächtigen zerschlagen, sondern durch das Sterben am Kreuz hat er Satan den Schlüssel des Todes abgenommen. Wenn aber keine Sünde da ist, wie es bei Jesus war, er war sündlos, haben wir vorher schon gelesen, kann auch der Tod nichts von ihm einfordern oder ihn festhalten. Deshalb können die Menschen an Gott glauben, weil dieser Gott, diesen Sohn, dieses Lamm, diesen Menschen, der uns so gleich war bis auf die Sünde, wieder vom Tod entreißen. Und weil Jesus es durchgezogen hat, dieser Sohn Gottes, verleiht Gott ihm auch die Herrlichkeit, die Würde und die Macht, dass er am Ende von dieser Zeit auch das letzte Wort sprechen wird. Unsere ganze Hoffnung, unser ganzer Glaube ist jetzt auf Gott gerichtet. Und ich frage dich, bist du fokussiert auf diesen Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde, für dich am Kreuz gestorben ist, diese Sünde besiegt hat in unserem Leben und ewiges Leben ermöglicht hat. Er vollendet, nicht wir. Nicht die Mächtigen dieser Welt haben das letzte Wort. Nicht der, der die meisten Atomwaffen in dieser Welt hat, hat das letzte Wort. Er hat es. Und somit bin ich mit meinem ersten Punkt zu Ende. Ich habe noch drei weitere, keine Sorge, das war der größte Punkt. Aber wir müssen weiterdenken, denn wir, jetzt sagen wir, ja, habe ich vielleicht schon mal gehört oder okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Hat es praktische Bezug für mein Glaubensleben oder wie auch immer? Drei weitere Punkte. Der zweite Punkt, wir haben die Währung gesehen, Jesus ist die Währung. Der zweite Punkt, du bist freigekauft. Diese Jesus-Währung kauft uns frei von der Sinnlosigkeit dieses Lebens. Und wenn man so überlegt, ja, naja, so sinnlos ist mein Leben ja nicht. Ich habe ja einen guten Job, habe Familie und so weiter. Lass uns mal anschauen, was Gott eigentlich mit sinnlosem Leben meint. In Vers 18 heißt es und schreibt Petrus, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskaufen war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Haben wir uns gerade angeschaut im ersten Teil. Das ist entscheidend. Sünde bedeutet, am Ziel vorbeizuleben oder vorbeigelebt zu haben. Also von unserem Schöpfer aus gesehen, ist es ein zielloses Leben, wenn der Mensch nicht das Ziel verfolgt, zu dem hin Gott uns eigentlich geschaffen hat. Also ist es ziellos. Und es ist sinnlos. Jetzt, wenn wir Jesus erkannt haben, in unser Leben eingeladen haben, jetzt sind wir frei. Wir sind freigekauft. Kein zielloses Leben mehr. Nicht so wie die Vorfahren, die Israeliten im Alten Testament es versucht haben, nicht durch etwas, das vergänglich ist, durch Geld, durch Reichtum, durch Silber, durch Gold, durch Ablassbriefe, haben wir ja auch probiert in unserer Geschichte, gell? Sich frei zu kaufen, wieder mit Goldmünzen, nur damit die Mächtigen noch reicher werden. Das ist keine Währung, die dich freikauft vor Gott. Wir kennen den Preis und auch unsere eigenen sinnlosen Versuche, vielleicht auch zu Gott zu kommen. Die Ziele, die wir uns stecken, haben oft etwas damit zu tun, dieses Leben, das wir haben, in gewisser Hinsicht gut zu bewältigen, aber nicht auf ein größeres Ziel hinzuleben. Und darum geht es. Wir haben natürlich Ziele im Leben, auch wenn wir Gott nicht im Leben haben, aber jedes Ziel, das wir dann stecken, ist auf dieses Leben begrenzt und wird mit diesem Leben auch enden. Vielleicht auch während dem Leben, auf jeden Fall spätestens am Ende dieses Lebens. Deshalb ist es letztendlich ein zielloses Leben, denn das ist nicht der Gedanke, den Gott über uns hat, was er uns wünscht. Denn am Ende ist nur noch der Tod. Und wir müssen uns dann fragen, war das alles? War das der Sinn dieses Lebens? Wirklich? Aber bei uns ist es anders, weil wir jetzt Eigentum Gottes sind. Ihr gehört jetzt jemanden, der heilig ist. Und das lädt uns ein, eifert mir nach. Lebt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben, ein Leben, zu dem ich dich eigentlich bestimmt hatte von der Anfang der Schöpfung her. In Vers 15 und 16 schreibt Petrus genau davon, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und so kommen wir schon zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, wie lebst du? Wie lebst du? Hier blitzt natürlich auch genau diese Frage auf. Wir sind gerettet. Ja, wir sind gerettet. Yeah. Juhu. Halleluja. Lass uns noch einen Lobpreisabend machen. Aber ist es alles? Man kann die Zeit auch nur absitzen, hier auf dieser Erde und warten, bis das Leben hier auf der Erde endlich zu Ende ist und dann endlich bei Gott ist. Man kann das. Man kann so leben. Man kann leben von wegen, ich bin gerettet, dreh Däumchen, Gott, wann ist die Zeit endlich vorbei hier? Nervt mich alles hier. Und dann irgendwann endlich bin ich tot und bin bei Gott. Das funktioniert, weil er gesagt, wer mich im Leben hat, der hat das ewige Leben. Und ich denke, manche leben wirklich so, genau mit dieser Haltung. Das Leben ist eh Schrott. Lass uns warten, bis es vorbei ist. Aber ganz ehrlich, das Leben ist mir dazu eigentlich viel zu wertvoll. So wie ich das Leben kennengelernt habe, denn Gott hat ja auch einen Sinn mit diesem Leben gehabt. Und ich glaube, er hat auch eine Idee für dieses Leben. Deshalb sagt Petrus selbst in 1. Petrus 1, 14, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach dem eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Petrus lädt uns letztendlich ein, zu erkennen, dass wir heute schon etwas anders erleben können. Nicht erst, wenn wir da mal bei Gott sind, sondern hier und jetzt. Jetzt entscheidet sich etwas. Und auch Paulus betont es. Wir sollen alles dazu tun, dass diese Rettung nicht nur am Ende gültig ist, sondern dass diese Rettung sich heute, hier und jetzt in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Er schreibt in Philipper 2, Vers 12, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Diese Rettung, die Gott durch Jesus Christus ermöglicht hat, sie wirkt sich heute schon aus. Aber wir müssen die Hand hinhalten und sagen, Gott, füll meine leeren Hände. Ich möchte, dass es sich heute auswirkt, nicht erst, wenn wir mal bei dir sind. Was bedeutet das ganz praktisch? Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 20, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Das sagt er übrigens immer wieder. Es kommt gleich nochmal eine Stelle, fast genau selber ein Kapitel später. Und dann sensibilisiert er, was es bedeutet, Eigentum zu sein und welche Auswirkungen das im jetzigen Leben heute an diesem Sonntag bedeuten kann. Aber wir müssen uns dafür entscheiden. Er schreibt nämlich weiter, darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und jetzt muss jeder für sich fragen, wie kann ich mit meinem Körper so umgehen, dass es Gott Ehre macht. Was mache ich mit meinem Körper? Tue ich ihm Gutes an? Tue ich ihm Schlechtes an? Bewege ich mich, dass ich lange fit bleibe, um ihm lang dienen zu können in dieser Erdenzeit? Wie gehe ich im Bereich Familie mit meinem Körper um? Im Bereich Sexualität? Wie gehe ich da mit meinem Körper um? Jeder Lebensbereich können wir uns fragen, wie gehe ich mit meinem Körper um, so dass ich Gott Ehre mache. Es ist ein ganz wichtiges Thema für mich schon immer gewesen, schon von Kind auf. Wie kann ich meinen Körper so reinhalten, dass ich Gott mehr Ehre geben kann, wie wenn ich es nicht tun würde. Das ist ein Grund, warum ich nie angefangen habe zu rauchen, zum Beispiel. Weil ich gesagt habe, ich möchte nur von Jesus abhängig sein und nicht vom Rauchen. Ein Beispiel. Ich rede jetzt für mich, muss jeder für sich sagen. Ich habe gesagt, ich möchte im Leben nur eine Frau und nur die darf meine Sexualität haben, Punkt. Ich glaube, das ehrt Gott. Deswegen hebe ich mich auf. Versteht ihr? Wie kann ich Gott ehren und Entscheidungen für mein Leben treffen, dass ich wirklich das heute schon empfangen kann, was Gott an guten Dingen in mein Leben hineinlegen möchte? Ein Kapitel weiter, ich habe es euch schon angedroht, 1. Korinther 7, Vers 23. Denkt an den Preis, schon wieder, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. wieder so eine Aufforderung ist, können wir überlegen, wo mache ich mich zu Sklaven von Menschen? Ein Beispiel. Ich eifere eher einem Menschen nach, weil er so toll lebt, weil er zum Beispiel mächtig geworden ist oder viel Geld erreicht hat, und ich renne nur dem hinterher und ich renne nicht Christus hinterher. Das funktioniert übrigens auch in der Kirche. Der Leiter, der ist so cool, egal welche Gemeinde er als nächstes besuchen oder leiten wird, ich reiß dem hinterher, weil der ist ja fast Christus. Verehrung von Leitern ist genau dasselbe. Wo mache ich mich zu einem Sklaven von einem anderen Menschen anstatt von Christus? Können wir uns fragen, kann jeder sich fragen. Es ist ganz praktisch, wie kann ich heute, hier und jetzt im Leben voll und ganz diese Rettung schon erfahren und erleben. Und wir als Christen und als Kirche haben die Hauptaufgabe zu entdecken, wie sich unsere Rettung in unserem Leben heute voll und ganz auswirken kann. Und ja, wir sind verankert in der Ewigkeit. Natürlich, und das bleibt, das nimmt uns keiner mehr weg. Aber wir leben immer noch in der Vergänglichkeit, im Hier und Jetzt, und dürfen schon etwas von dem erleben, heute. Und so komme ich zum vierten und letzten Punkt für heute Morgen. Lebe heute fokussiert auf Gott. Nicht erst für die Zukunft irgendwann. Als Menschen, die Gott im Leben gefunden haben, haben wir auch erkannt und verstanden, dass wir hier in der Welt Fremde sind, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Aber diesen fremden Ort brauchen wir, in diesem fremden Ort brauchen wir den Fokus auf Gott. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Denn er hat alle Macht und nicht die Menschen über uns letztendlich. Und ich weiß nicht, wie angepasst du aktuell in dieser Welt lebst. Ob du die Welt als deine Heimat betrachtest, weil alles in deinem Leben gerade auf diese Welt ausgerichtet ist. Oder ob die Erkenntnis immer noch da ist, dass wir wirklich auch immer noch Fremde sind und das sich nicht geändert hat. Das kann nämlich ganz schnell passieren, dass wir plötzlich sagen, oh, das ist doch meine Heimat. Und ich möchte es gar nicht in den Dreck ziehen, was ich jetzt als Beispiel sage, versteht mich da nicht falsch, aber das ist einfach Realität. Wenn man dann einen Ehepartner hat, ist doch ganz nett hier, oder? Mit dem Ehepartner dann ganz frisch verheiratet. Gestern war ich auf einer Hochzeit von einem von unserer Gemeinde, und wie sich die Liebe gestanden haben, wo ich dann denke, ja, das ist so schön. Ja, da kann man doch sagen, oh, jetzt haben wir Heimat hier, ja. Hat was Tolles begonnen und ich hoffe, dass es toll bleibt, und ich wünsche es Ihnen von Herzen. Wenn man einen Ehepartner hat, wenn man dann Kinder hat, wenn man dann ein eigenes Haus hat mit Nachbarn und einem Gartenzwerg im Garten, dann kommt man doch mit der Zeit wie automatisch in einen Anpassungsmodus. Hier ist es gut sein, lasst uns Hütten bauen. Oder? Dann denkt man, das ist meine Heimat. Der Alltag hat einem immer mehr im Griff, wie wir ihn im Griff haben. Und als wäre das nicht schon anstrengend genug, sollen wir auch noch nicht vergessen, Gott aus den Augen zu verlieren. Dass wir nämlich hier auf dieser Erde keine Heimat haben, sondern eigentlich Fremde sind hier auf dieser Erde. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, sich immer wieder auf den auszurichten, dessen Eigentum wir sind. Wir haben schon gelesen, dass wir uns nicht auf die eigensüchtigen Wünsche ausrichten sollen. Aber auf was denn? Und deswegen gehen wir nochmal an den ganz Anfang von unserer Stelle heute in Vers 13. Ich fange nicht am Anfang an, sondern am Ende und höre mit dem Anfang auf. In Vers 13, richtet euch daher ganz auf Christus aus. Ob du verheiratet bist, Kinder hast, eigenes Haus, Gartenzwerg, egal. Richte dich ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Was ist daher unsere tägliche Aufgabe? Richtet euch ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam, bleibt fokussiert zwischen all den Windeln. Bleibt besonnen, auch wenn der Gartenzwerg euch fröhlich zuwinkt. Setzt eure ganze Hoffnung völlig auf die Gnade Gottes, auch wenn deine nächste Beförderung ansteht und dein Leben finanziell stabiler wird. Denn am Ende von all dem steht da nicht das, was wir alles erreicht haben, sondern nur das, was Gott durch Jesus Christus für uns erreicht hat. Dann wird die Gnade im vollen Maß sichtbar, wenn Jesus wiederkommt. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass wir diesen Fokus nicht verlieren. Und das andere alles genießen in diesem Fokus. Und helfen auch den anderen um uns herum, diesen Fokus zu bekommen. Denn das hat Ewigkeitswert. Fokussiert leben auf Christus. Amen.